NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Mit Julia Vogt. Hallo und guten Abend. Seit es Fahrräder gibt, die einen Motor haben, sind auch lange Strecken, Gegenwind oder steile Anstiege kein Problem mehr. E-Bikes werden immer beliebter. Ungefähr 11 Millionen fahren bundesweit schon auf Straßen und Radwegen. Und es werden immer mehr. Wir sprechen in diesem Ratgeber darüber, worauf man beim Kauf achten sollte und auch darüber, wie man sein E-Bike am besten schützt. Denn die Elektroräder sind auch bei Dieben sehr beliebt. Zu Gast ist Steffen Herget, Redakteur der Computer- und Technikzeitschrift CT und Experte in Sachen E-Bike. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
Freue mich auch. Hallo.
Herr Herget, wir haben zuletzt vor 3 Jahren über E-Bikes gesprochen. Das war noch während der Pandemie. Da war der Markt leergefegt. Alle wollten sich draußen bewegen und der Luft in den Öffis entgehen. Man musste sehr lange warten auf ein bestelltes Rad. Hat sich das inzwischen entspannt?
Das kommt ein bisschen auf das jeweilige Rad an, auf den jeweiligen Hersteller, aber ein bisschen schon. Also die Lieferketten sind nicht mehr ganz so zum Zerreißen gespannt, wie das damals war. Mit ein bisschen Glück kriegt man sein Rad jetzt deutlich schneller.
Der Trend zum E-Bike hält auf jeden Fall weiter an. Die Zahl der motorisierten Räder hat sich in den vergangenen 10 Jahren versiebenfacht. Inzwischen werden sogar mehr Fahrräder mit als ohne Motor produziert. Korrekterweise müssen wir, glaube ich, von Pedelecs sprechen, ne, wenn wir diese elektrisch unterstützten Räder meinen. Aber kaum jemand geht in den Laden und sagt, ich hätte ja ein Pedelec, oder?
Nee, mittlerweile wird E-Bike eigentlich für das normale Pedelec bis 25 km/h Unterstützung verwendet. Wenn es dann schneller wird, also für die S-Pedelecs, dann sagt man schon eher Pedelec. Aber korrekterweise müssten wir nur von Pedelecs reden.
Was sind dann überhaupt E-Bikes?
E-Bikes sind dann im Endeffekt alle Räder mit Motor, der elektrisch angetrieben ist.
Okay. Also wir bleiben bei E-Bike, das ist einfacher. Die Preisunterschiede, die sind ja gewaltig. Ich habe Angebote für unter 1.000 Euro gesehen, aber auch E-Bikes, die fünfstellig kosten. Wie kommt das zustande, so ein Unterschied?
Es ist halt eine enorm breite Spanne, die von ganz vielen Richtungen her bestimmt wird. Also es kommt auf die Komponenten an, es kommt auf den Rahmen an, auf den Motor, auf den Akku, auf alle möglichen Sachen, auf smarte Features. Sachen, die fünfstellig kosten, sind dann aber schon Speziallösungen, wo man auch dann einen besonderen Aufwand bezahlt und oft auch einen besonderen Namen vielleicht noch mit dazu. Oder wenn man zum Beispiel ein riesiges Lastenrad kauft, die sind natürlich teurer als ein normales Fahrrad.
Teuer ist ja nicht immer gleich gut, aber irgendwo wird bei den billigen E-Bikes bestimmt gespart, denke ich mir. Ich frage mal anders, worauf sollte ich achten beim Kauf? Wo ist das Geld wirklich gut angelegt oder wofür?
Also man sollte sich bewusst sein, bei einem E-Bike, anders als beim normalen Fahrrad, man fährt schneller in aller Regel, man fährt auch weitere Strecken und oft auch öfter, soll man ja auch. Ich meine, das will ja bewegt werden, das Ding. Und da muss das ganze Rad eben mehr aushalten. Das heißt, ich brauche einen relativ stabilen Rahmen. Ich brauche vor allem sehr gute Bremsen, Scheibenbremsen bitte, wenn möglich hydraulisch. Und ja, das Ganze muss natürlich eine Komplettausstattung haben, die es auch verkehrstauglich macht. Das heißt, ne, ich am besten möchte eine Schutzbleche, vernünftige Beleuchtung muss natürlich sein. Und darauf muss man auf jeden Fall achten.
Ich wurde beim Kauf meines E-Bikes gefragt, welchen Motor ich gerne hätte. Und da war ich total überfordert, weil ich ja noch nie E-Bike gefahren war. Warum gibt es überhaupt verschiedene Motoren und was raten Sie Einsteigern?
Also am Ende gibt es 3 Motorpositionen, wobei es eigentlich die eine, die Vorderrad-Nabenmotor, das gilt als die günstigste und aber auch als eher schlechteste Option. Das ist schon, wenn dann nur bei sehr günstigen Rädern meistens der Fall. Das beliebteste ist der Mittelmotor. Der sitzt unten direkt am Tretlager im Rahmen. Und dann gibt es noch den Hinterradnabenmotor. Der Mittelmotor gilt als beste Lösung für die meisten Fälle, weil er den Schwerpunkt sehr weit nach unten verlagert. Das Tretgefühl ist am natürlichsten. Gleichzeitig beansprucht er die Kette ein bisschen stärker als der Nabenmotor, der das Rad direkt antreibt. Aber wie gesagt, das Tretgefühl ist am natürlichsten. Meistens haben die auch das höchste Drehmoment, das heißt, es sind stärkere Motoren. Und das sind natürlich schon Vorteile, die man auch entsprechend würdigen kann, wenn man nach einem Rad sucht hat.
Mit das teuerste am E-Bike ist der Akku. Man kann ihn zwar austauschen, wenn er eines Tages kaputt geht, aber das ist ein Ersatzteil, das wirklich ordentlich Geld kostet. Besser ist es, ihn zu pflegen. Bevor wir über die Pflege sprechen, auch bei den Akkus gibt es verschiedene Größen oder Stärken. Wird man auch beim Kauf gefragt, was nimmt man da so?
Diese Antwort kommt drauf an, ist immer ein bisschen blöd. Aber man sollte sich natürlich darüber klar sein, vor allem, was möchte ich für Strecken fahren? Will ich das zum täglichen Pendeln ins Büro und zurücknehmen, dann muss ich nicht so eine lange Reichweite haben, wie wenn ich ausgedehnte Touren damit machen möchte. Um so ein bisschen einen Mittelwert oder einen Richtwert zu haben, würde ich schon darauf achten, dass der so eine Leistung von 400 bis 500 Wattstunden hat. Dann kriege ich da normalerweise auch eine Reichweite, ist von vielen Faktoren abhängig, aber so von 60, 70, 80 Kilometern raus. Tourenräder haben dann gerne 600 und mehr, teilweise 700 Wattstunden. Und da geht's dann schon auch in Reichweiten von 100 Kilometern und vielleicht auch mehr. Generell, die meisten E-Bikes haben Akkus, die man selber ausbauen und getrennt vom Rad laden kann. Es gibt aber auch Räder, die vor allem auf Designwert legen, die den Rahmen nutzen, um den Akku da drin zu verstecken. Also meistens im Unterrohr des Rahmens. Den kann ich dann dort nicht rausholen, kann aber auch nicht klauen. Muss aber dann immer mein Rad in der Nähe von der Steckdose parken, wenn ich laden möchte.
Und jetzt zur Pflege. Akkus sind empfindlich, das wissen wir, das kennen wir ja schon vom Handy. Da soll man wirklich gut mit umgehen. Was muss man beachten beim Laden, dass man diesen Akku möglichst lange am Leben erhält?
Genau, Sie haben es schon angesprochen, wir kennen das vom Handy. Ähnlich sieht es auch beim E-Bike aus, weil das sind auch in aller Regel Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus. Die sollte man auf gar keinen Fall ganz leer reißen. Natürlich, ich verstehe es gerade auf dem E-Bike, wenn es halt noch ein paar Kilometer sind, dann kann man das auch mal machen. Aber dann auch relativ bald wieder laden, weil voll entladen, länger stehen lassen ist schlecht. Auch komplett aufladen muss auch nicht immer sein. Also zwischen 20% und 80% Füllstand fühlen die sich eigentlich am wohlsten. Dann mögen solche Akkus nicht, wenn es besonders heiß oder starker Frost ist. Das heißt, bei den Temperaturen, vor allem bei Frosttemperaturen im Winter, kann man sich überlegen, muss ich jetzt wirklich mit dem E-Bike fahren? Ist ja dann auch vielleicht mit Klette ein bisschen gefährlich. Stresst den Akku auf jeden Fall mehr. Laden sollte man, wenn es geht, bei Zimmertemperatur oder so alles zwischen 12, 15 Grad und 25, 28 Grad ist voll in Ordnung. Aber damit fahren sie dann schon ganz gut.
Manche fahren ja im Winter gar nicht Fahrrad. Kann man das E-Bike mit dem Akku in der Garage stehen lassen, auch wenn es da Minusgrade werden, oder dann lieber den Akku raus?
Wenn es geht, dann den Akku raus. Und er muss ja nicht im Wohnzimmer rumstehen. So schön sehen sie ja meistens nicht aus. Aber dann eben in den Keller oder in den Abstellraum stellen, dann passt das.
Und was ist mit der Brandgefahr der Akkus? Man hört immer wieder, dass ganze Fahrradläden abbrennen, weil eben wahrscheinlich ein Akku gebrannt hat. Wie groß ist die Gefahr?
Also man sollte das nicht negieren, das gibt es schon. Es war jetzt auch gerade wieder aktuell in den Nachrichten, dass da ein Wohnungsbrand entstanden ist. Man sollte bei solchen Akkus, bei den E-Bike-Akkus vor allem vorsichtig sein, wenn die mechanisch beschädigt sind. Das heißt, wenn die mir runtergefallen sind und vielleicht irgendwie eine Beule drin haben oder sowas, dann würde ich da zumindest vielleicht mal jemanden drauf gucken lassen. Und wenn ich den dann ans Ladegerät hänge, das auf gar keinen Fall einfach nachts irgendwo in einem Raum machen, wo niemand ist, sondern dann das unter Beobachtung machen, weil sowas würde sich dann schon, wenn es zu einem Brand kommt, dann würde es das schon ankündigen. Das explodiert nicht sofort. Aber die Fallzahlen sind, glaube ich, doch vergleichsweise klein. Also wer seinen Akku normal pfleglich behandelt, sollte damit keine Probleme haben. Aber im Hinterkopf würde ich es schon behalten.
Und zum Beispiel nach einem Fahrradsturz ruhig mal gucken, ne, ob der Akku auch noch gut aussieht. Ne?
Unbedingt, ja.
Es fahren immer mehr E-Bikes rum, aber es gibt immer mehr Unfälle auch, muss man sagen. Vergangenes Jahr sind fast 24.000 Menschen mit einem Pedelec verunglückt. Fast 11-mal so viele wie 10 Jahre zuvor. Das hat bestimmt verschiedene Gründe. Was ist in Ihrer Meinung nach so die größte Gefahr?
Die größte Gefahr sehe ich da drin, dass eben Leute schneller fahren und auch Leute vielleicht auf ein E-Bike umsteigen, die vorher nicht viel Fahrrad gefahren sind. Und dann potenziert sich die Gefahr vielleicht aus höheren Geschwindigkeiten und auch, dass man dann einen Bremsweg vielleicht unterschätzt, weil man dann denkt, okay, ja, sonst mit dem Fahrrad hätte ich hier anhalten können, wenn ich aber vielleicht 25 fahre statt 17 km/h. Dann dauert das eben länger, bis die Fuhre dann eingebremst ist. Wo man viele Unfälle auch sieht, sind bei den Mountainbikern, weil E-Mountainbikes sind total beliebt, führen aber gerne mal dann auch auf Trails, auf Pfade, wo man vielleicht mit Muskelkraft gar nicht hingekommen wäre und möglicherweise vom Fahrkönnen auch gar nicht hingehört. Und dann kann das natürlich böse ausgehen.
Der Untergrund ist sowieso ein Thema, ne? Mir ist aufgefallen, als ich dann das E-Bike hatte, dass die Radwege sich unter meinem Sattel ganz anders angefühlt haben. Man ist schneller. Und wenn man schneller über ein Loch oder über eine Rille fährt, das ist unangenehmer, ne?
Ja, klar. Also das kann dann schon ein bisschen mehr durchschütteln hier und da.
Danke, Steffen Herget von der CT. Bis hierher. Auch die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen hatten heute Vormittag Fragen an Sie. Da hören wir gleich rein, hier im Ratgeber am Mittwochabend. NDR 1 Niedersachsen mit dem E-Bike-Ratgeber. Es gibt sie für die Stadt, für lange Touren oder Berge, zum Falten, für Lasten und sogar für Kinder. Der Markt für E-Bikes ist riesig und er boomt. Auch die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen haben Spaß am elektrisch unterstützten Fahren. Ihre Fragen rund ums E-Bike haben sie heute Vormittag Steffen Herget von der Computerzeitschrift CT gestellt. Raimund Kaune aus Hüttesum bei Hildesheim hat uns angerufen. Herr Kaune ist schon E-Bike-Fahrer und ich glaube, Sie wollen sich verbessern, ne?
Ja.
Was ist denn da Ihre Frage?
Also, ich möchte mich jetzt für ein neues E-Bike entscheiden, was also qualitativ besser ist, und habe die Problematik zwischen den vielen, vielen Angeboten, auch zwischen Kettenschaltung oder Namensschaltung. Was ist denn zu empfehlen? Was hat eine bessere Qualität und weniger, sag ich mal, Pflege?
Also eine Kettenschaltung, haben Sie meistens ein höheres Spektrum an Gängen, was Sie verwenden können, weil es ja meistens irgendwie hinten 9 oder sogar 10 Ritze sind und vorne 1-3. E-Bikes mit Nabenschaltung habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht besonders oft gesehen. Wenn ich ein E-Bike mit Schaltung brauche, dann würde ich wahrscheinlich auf ein Kettenschaltungsrad gehen. Die Wartung ist natürlich ab und an zu machen, aber das ist schon relativ einfach.
Bei der Namensschaltung gibt es also so eine stufenlose Schaltung. Man kann also hoch und runter schalten ohne...
Genau, so eine Kombination aus Mittelmotor und so einem Getriebe quasi. Das habe ich auch schon mal gefahren, das stimmt. Ja. Das ist schon eine feine Sache. Wenn das stufenlos schaltet, kann man schon machen, treibt aber den Preis ein bisschen in die Höhe. Also ist auf jeden Fall die teurere Option.
Ja, das stimmt. Sonst Empfehlungen für ein E-Bike?
Naja, also eine Pauschalempfehlung ist immer ein bisschen schwierig, je nachdem, was Sie da auch für Einsatzmöglichkeiten im Kopf haben, ne?
Ja.
Aber was haben Sie denn jetzt für ein E-Bike?
Jetzt habe ich ein normales, so ein E-Bike, das ist ja mittlerweile 8 Jahre alt und gibt zwar noch für kleine Strecken etwas her, aber größere Strecken und so, ja, da ist die Reichweite problematisch und auch manchmal die Motorleistung.
Ja, dann würde ich auf jeden Fall schon zu einem Mittelmotor wahrscheinlich raten, wenn es um die Motorleistung und vielleicht auch die Kombination mit einer Schaltung geht, wobei es geht auch mit einem Heckmotor. Und sich dann wahrscheinlich, wenn der Fokus auf Reichweite liegt, sich eher bei den Trekkingrädern umzugucken.
Ja.
Und auf jeden Fall Probe fahren, ne?
Unbedingt, ja. Wenn das irgendwie geht, ist das auf jeden Fall angeraten, weil auf dem Papier lässt sich's nicht immer beurteilen, wie es dann doch irgendwie gerade der Rahmen passt und
so. Ja, das Probefahren ist auf jeden Fall wichtig, aber man wird hier erschlagen vom Angebot, wenn man in so einen Handel hineingeht.
Das stimmt,
Es wird einem schwindelig, was da alles geboten wird.
Ich würde mich draufsetzen. Einfach immer draufsetzen, was gut aussieht. Und dann ist die Entscheidung manchmal ganz schnell und ganz leicht.
Okay.
Man kann auch vielleicht gucken, was gerade bei so großen Händlern, was die für Marken haben und sich dann schon mal irgendwie eine kleine Vorauswahl machen.
Ja.
Ist dann zwar vielleicht auch nicht immer jedes Modell vorrätig, aber...
Ja. Gut, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin eine gute Beratung hier im NDR 1.
Dankeschön. Tschüss, Herr Kaune.
Tschüss, danke, gute tschüss. Fahrt.
Tschüss. Gerhard Raschdorf aus Himmelpforten ist nämlich am Telefon und der möchte sein E-Bike umbauen. Wie denn, Herr Raschdorf?
Also ich möchte einen Seitenwagen ranbauen, ganz normal.
Oh, Seitenwagen, cool.
Mhm. Ja. Meine Frage wäre, ist das denn überhaupt noch erlaubt? Darf man damit auf dem Fahrradweg fahren?
Da gibt es eine Maximalbreite. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich die im Kopf habe. Nee, habe ich nicht. Aber wenn man sich zum Beispiel so ein zweispuriges Lastenrad vorstellen, die sind ja auch relativ breit und dürfen auch auf dem Fahrradweg. An die Maximalbreite müssen sie sich auf jeden Fall halten. Jetzt bin ich überfragt, was es da noch für Regularien möglicherweise
gibt. Und so die Stabilität des E-Bikes, da macht man sich ja auch Sorgen, ob das dann noch gegeben ist.
Ja, also das Gesamtgewicht vom Rad muss man natürlich wahrscheinlich trotzdem einhalten. Sollte man zumindest, auch wenn es dann auf einem Reifen mehr Kontakt hat. Aber finde ich ein super spannendes Projekt.
Ja, das Gewicht wird ja verteilt auf drei Räder, was vorher auf zwei Rädern war.
Ja, genau.
Weil wenn man einen Sack Reis mit oder sowas, dann ist natürlich schwieriger.
Was soll denn rein in den Anhänger, in den Beiwagen?
Alles. Die hat keinen Führerschein und den macht sie auch nicht. Die haben das auch, wir sind erst seit zwei Jahren verheiratet. Mhm. Die kann auch nicht so gut Deutsch, aber wenn sie hier in Deutschland ist, dann möchte sie gerne auch selber mobil sein, mit dem Fahrrad fahren. Das kann sie nicht, hat sie nie gelernt. Um drei Rad geht das wunderbar.
Okay.
Hat sie auch mit Motor schon gefahren.
Also. Ja. Man hätte natürlich auch dann überlegen können, ob man, wenn schon drei Rad da ist, da einfach mit dem Anhänger rangeht. Das ist natürlich die
Nee, ich habe ein ganz normales E-Bike, so, da würde ich gerne einen Seitenwagen ranbauen.
Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, solange sie da keine Personen drin befördern und diese Maximalbreite einhalten. Also weil
ob doch, ich glaube, sie wollen ihre Frau darin befördern, ne?
Nein,
die Einkäufe.
Ach so. Ach so, ich dachte, da soll sich jemand reinsetzen können. Dann habe ich sie ganz falsch verstanden.
Das würde ich vielleicht auch machen, wenn es sein muss, aber ich setze mich lieber ins Auto oder ich habe auch so ein elektrisches Dreirad mit Dach und Ladefläche.
Okay, gut, okay. Ich habe sie schon zu zweit nebeneinander auf dem Radweg gesehen.
Ja, da kommt ja bestimmt die Polizei und fragt, ob das denn...
Das glaube ich auch, ja. Möglicherweise. Aber ich glaube, so für die reine Lastenbeförderung finde ich eine spannende Idee. Es gibt eine Maximalbreite, wie viele Zentimeter das genau sind, müssten Sie nochmal rausfinden.
Ja, das kann man ja googeln.
Ja. Und was ist sonst noch? Ich wüsste jetzt gar nicht, ob sonst noch was dagegen spricht, aber nageln Sie mich nicht drauf fest, Jurist bin ich nicht.
Beleuchtung müsste ja auch an der Außenseite wahrscheinlich dran sein, ne? Vorsichtshalber.
Ja, würde ich schon machen. Interessant.
Ich baue es einfach mal sehen, was passiert.
Das machen Sie mal bitte, ja.
Und auch abschraubbar, dann kann man es nämlich zur Luft wieder ganz normal benutzen.
Ja, das klingt gut.
Müsste ja möglicherweise vielleicht sogar ein bewegliches Gelenk sein, je nachdem, dass man ein bisschen Bodenunebenheiten abfedert damit.
Nee, das funktioniert nicht. Es muss richtig fest sein. Das,
okay.
Dann drei Punkte müssen am Sattel, oben am Lenker, in der Nähe von dem Gelenk und einmal unten. An der Nähe von den Pedalen, sodass man noch treten kann. Dann hält das Ganze. Das habe ich schon ausprobiert.
Okay, ja, dann sind Sie schon weiter als ich.
Ja.
Herr Raschdorf, toi, toi, toi.
Ja, danke schön.
Gutes Gelingen.
Danke für den Anruf. Tschüss.
Ja, ciao.
Soweit erstmal der Rat von Steffen Herget von der CT. Ja, E-Bikes sind so beliebt, dass sie leider auch häufig geklaut werden. Wie man sein Rad am besten schützen kann, darüber sprechen wir gleich gegen 7:30 weiter hier im Ratgeber bei NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Weiter mit Julia Vogt und Steffen Herget von der Computer- und Technikzeitschrift CT. Wir sprechen über E-Bikes. Die sind nicht nur bei Radfahrern beliebt, sondern leider auch bei Dieben. Die Zahl der E-Bike-Diebstähle hat sich in Niedersachsen in den vergangenen 5 Jahren verdoppelt. Allein im vergangenen Jahr ist dadurch ein Schaden von 32 Millionen Euro entstanden. Also Fahrradklau ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. Herr Herget, das simple Zahlenschloss, das ich früher mal als Schülerin an meinem Fahrrad hatte, das reicht nun ganz sicher nicht. Welche Preisklasse darf es denn sein für ein E-Bike bei den Schlössern?
Nee, also das Zahnschloss nehmen Sie bitte nicht. Das ist dann wirklich sehr, sehr leicht zu knacken. Und bei so teuren Rädern, wie es E-Bikes normalerweise eben oft sind, würde ich da schon nochmal 80 bis 100 Euro für ein ordentliches Schloss rechnen.
Nur, ich hätte sogar mehr gedacht, in den Tests schneiden ja die Faltschlösser sehr gut ab, ne? Und die kosten, glaube ich, noch mehr.
Ja, da gibt es immer unterschiedliche Sicherheitsstufen, die natürlich dann auch unterschiedlich groß und schwer sind. Ich will Ihnen jetzt kein billiges Schloss einreden, wenn Sie mehr Budget haben, gerne auch ein teureres.
Mhm. Man muss allerdings wissen, diese Faltschlösser, also diese, das ist ja so Metall, also Stahl, und die wiegen natürlich auch was. Das fährt man dann am Fahrrad mit sich herum, ne?
Das fährt man dann mit sich rum. Allerdings, wenn man das in Bezug setzt zu dem Gewicht, was so ein E-Bike hat, was eh schon ein bisschen schwerer ist als ein Fahrrad meistens, plus ja auch noch eine Person drauf sitzt und vielleicht Gepäck, dann ist es auch nicht mehr, dann macht es jetzt auch nicht mehr so viel aus.
Okay. Das Landeskriminalamt empfiehlt sogar 2 Schlösser. Ich nehme mal an, um Diebe abzuschrecken, damit es länger dauert.
Genau, das länger dauern ist, glaube ich, immer das Thema bei den Diebstahlschutzmechanismen, weil Wenn eine Person, die ein Rad klauen will, sieht, oh, da brauche ich aber länger als ein paar Sekunden, dann führt das dazu, dass man sich ein anderes Opfer sucht quasi. Mhm. Zwei Schlösser haben insofern den Vorteil, dass ich vielleicht beide Laufräder auch anschließen kann oder das Hinterrad mit Rahmen und das Vorderrad nochmal getrennt, dass man dann auch nicht sagt, ah ja gut, wenn ich das ganze Rad nicht mitnehmen kann, dann schnappe ich mir wenigstens das Vorderrad oder so.
Mhm. Es gibt E-Bikes mit eingebautem GPS und Live-Tracker. Das heißt, wenn das Rad geklaut wird, dann kann man auf dem Handy mitverfolgen, wo es hinbewegt wird. Ist das der beste Schutz?
Der beste Schutz ist erstmal ein gutes Schloss und das Rad anzuschließen oder wegzuschließen. Also nicht nur in sich abzuschließen, sondern dass man es nicht einfach mitnehmen kann. Aber solche GPS-Geschichten sind auf jeden Fall spannend und können vor allem nach dem Diebstahl halt helfen, das Rad wiederzufinden. Vor dem Diebstahl an sich schützen sie natürlich erstmal nicht. Aber wenn ihr Rad jetzt nicht sowas hat, wie so einen eingebauten GPS-Tracker, dann kann man das natürlich mit so Dingen wie einem Apple AirTag oder einem anderen Bluetooth-Tracker nachrüsten. Die kann man ganz gut, relativ elegant am Rad verstecken. Und dann kann man damit die Räder auch zumindest einfacher finden, als wenn gar nichts drin ist.
Nennen Sie mal ein Versteck.
Zum Beispiel unterm Sattel, in der Mittelstange oder auch, es gibt so Halterungen, die in eine Klingel eingebaut sind. Das heißt, sie haben da eine normale Klingel, wo dann unten drunter so ein kleines Fach ist und da ist der AirTag drin oder unter der Flaschenhalterung. Da gibt's ganz viele.
Und fährt man dann selbst hinterher, wenn es weg ist? Oder?
Das würde ich vielleicht eher nicht machen. Ich würde der Polizei Bescheid geben und in aller Regel führt es auch zu, ich hatte gerade so einen Fall im privaten Umfeld, dass die dann auch relativ flott aktiv werden, weil sie dann sagen, okay, vielleicht geht es ja dann auch nicht mehr nur um ein Rad, sondern diese Diebstahlgeschichten betreffen ja auch oft dann gewerbsmäßigen Diebstahl mit vielen Geschädigten, die man durch vielleicht ein Rad, was man findet, dann auch helfen kann.
Und vielleicht noch als Tipp, nicht das Fahrrad irgendwo vor ein Geschäft stellen und abschließen, sondern an Laternenmast oder so, weil man hat ja auch schon gehört, dass Räder einfach abgeschlossen weggetragen wurden.
Genau, das geht sogar am allerschnellsten, weil dann kann man sich nachher schön Zeit lassen, das Schloss zu knacken als Dieb und muss nicht befürchten, irgendwo in der Fußgängerzone erwischt zu werden.
Mein Mann hat an seinem E-Bike ein Schloss, das einen Alarm gibt, wenn es bewegt wird. Allerdings natürlich auch, wenn man das Rad nur ein Stück zur Seite rückt, damit noch ein anderes dazwischen passt. Also man muss sich an manches Schloss auch erstmal gewöhnen.
Ja, na klar. Also alles, was dann sowas wie einen Alarm gibt, hilft dann möglicherweise auch wieder. Ich würde es vielleicht, ich weiß nicht, ich habe selber nicht so eins, aber was dann Aufmerksamkeit drauf legt oder drauf lenkt von der Öffentlichkeit, dass jemand an dem Rad sich zu schaffen macht, kann natürlich dann vielleicht auch wieder den Diebstahl vereiteln.
Auf keinen Fall am Schloss sparen, da ist das Geld gut angelegt, würde ich sagen. Uns ist schon eins geklaut worden und es ist sehr lästig, wenn man sich dann ein neues Rad suchen muss, weil es das alte E-Bike zum Beispiel auch nicht mehr gibt. Aber vielleicht lässt sich ja Geld sparen, wenn man das alte Lieblingsrad zum E-Bike umbaut. Das geht nämlich tatsächlich. Aber dafür muss man handwerklich schon sehr geschickt sein, oder?
Ja, also wir haben das gerade mit drei verschiedenen Umbausätzen getestet bei CT. Und mal geht's ganz schnell und mal kommt man dann irgendwie doch an Stellen, wo man denkt, ach, das sollte doch passen, warum passt das nicht? Und dann geht das Basteln los.
Sie haben von Umbausätzen gesprochen. Bestellt man die im Internet? Gibt's die im Fahrradladen oder wie geht das?
Die meisten werden, glaube ich, tatsächlich online verkauft. Es gibt Sätze, die man relativ einfach an so ziemlich jedes Rad bekommt. Und es gibt aber auch Shops, die extra darauf spezialisiert sind und so einen großen wie so einen Baukasten haben. Das heißt, ich gehe da so eine lange Liste mit einem Konfigurator durch, wo man auch dann eingeben muss, Sachen wie, was hat mein Rad für ein Tretlager? Hat mein Hinterrad eine Schraube oder eine Steckkassette? Und ganz viele Optionen gibt's dann da. Das ist natürlich toll, weil es ein sehr flexibles System ist. Allerdings, wenn man dann irgendwo was Falsches eingegeben hat, ist mir auch passiert, da hat man nachher ein Teil, was nicht passt und dann die Umtauscherei und sowas.
Ja. Und wo bringt man den Akku an? Das ist ja ein Riesending.
Da gibt's auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also die häufigste ist entweder im Rahmen, da wo die Bohrungen für den Flaschenhalter sind. Das ist halt eine stabile Aufnahme. Da wird dann die Halterung dran geschraubt. Gut, kann ich ja keine Flasche mehr dran machen. Andere Systeme klemmen das auch teilweise an den Lenker oder an die obere Sattelstange. Aber unten ist eigentlich immer besser.
Und so rein optisch hinterher, hat es Sie überzeugt?
Von unseren drei Rädern, die wir umgebaut haben, hat mir keins gefallen danach. Also meins sah schon sehr nach Eigenbau aus, die anderen beiden ein bisschen weniger, weil das ein bisschen simplere Systeme waren. Aber ja, optisch fand ich es kein Gewinn.
Was kostet sowas?
Das geht schon so, wenn man Glück hat, bei 300, 400, 500 Euro los. Nein, 300 eher nicht, 500. Mhm. Das kann aber auch 1500 Euro kosten, locker. Mhm. Und dann ist man schon wieder in einem Bereich, wo man eigentlich auch ein fertiges E-Bike kaufen kann.
Für wen lohnt sich das? Oder wer sind da so die potenziellen Käufer?
Also schon Leute, die gerne basteln. Das merken wir auch, wenn wir dann irgendwie mit den Anbietern und auch mit den Leuten, die das machen, reden. Oder auch Leute, die ein Rad haben, was eine teure Spezialanfertigung war. Oder unser Chef vom Dienst hat ein Tandem umgebaut dazu, wo man wenig von der Stange findet. Man muss aber dabei bedenken, das Rad, was ich zum E-Bike umbauen möchte, das muss schon eine sehr vernünftige Basis dafür bieten. Der Rahmen muss stabil sein, die Gabel muss stabil sein. Unbedingt auf Schäden untersuchen, also so kleine Rahmenrisse oder so, die können dann mit dem Mehrgewicht und mehr Geschwindigkeit von den Komponenten, die ich dran baue, schnell zum Problem werden. Und unbedingt auf die Bremsen achten, weil wir hatten ein Rad dabei, meins, mit Felgenbremsen, und das war schon echt gefährlich, vielleicht nicht, aber schön war es auch nicht mehr.
Und wenn es dann doch nicht gefällt, der Rückbau, ist der auch wieder möglich?
Wenn man es dran gebaut hat, kann man es auch wieder abbauen. Okay. Das klappt dann schon.
Fragen rund ums Thema E-Bike hatten heute Vormittag auch die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen. Gleich nochmal ein paar Gespräche hier im Ratgeber. Man bewegt sich an der frischen Luft, tut was für den eigenen Körper und noch dazu für die Umwelt. Was gibt Schöneres als Radfahren, vor allem jetzt im Frühjahr und Sommer? Wer ein E-Bike fährt, der kommt noch dazu weniger ins Schwitzen, vor allem wenn die Wege länger sind oder es bergauf geht. Im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen hat E-Bike-Experte Steffen Herget von der Zeitschrift CT heute Vormittag die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Es geht ums Laden von Akkus in der nächsten Frage, die wir haben von einer anonymen Anruferin. Wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
Ja.
Was besorgt sie denn da?
Ja, also ich habe gehört, dass wenn man das zu unregelmäßig macht, das ist also beim Handy auch so, dann kann es passieren, dass der Akku kaputt geht. Und die zweite Sache ist, dass sie dann brennen, wenn man sie überlädt, meinetwegen die ganze Nacht zu lange nicht aufpasst.
Also wenn man das zu lange am Ladegerät lässt, kann nichts passieren in aller Regel, weil die Ladeelektronik von dem Fahrrad dann, das ist beim Handy genauso, wenn sie das über Nacht laden, die schalten dann ab und dann kommt auch kein Strom mehr bei dem Akku an. Mhm. Gefährlich kann es dann werden, wenn der Akku beschädigt ist, zum Beispiel durch einen Sturz, wenn der Akku mal runtergefallen ist oder wenn sie mit dem Fahrrad einen Unfall hatten und der Akku mechanisch beschädigt wird. Dann ist es wichtig, dass man den von Fachpersonal überprüfen lässt, ob das noch sicher ist und ihn gegebenenfalls austauscht.
Aber wie kann ich das feststellen, dass der beschädigt ist, wenn er nicht mehr richtig auflädt, wenn er nur noch die Hälfte auflädt oder irgendwie so in der Art?
Also wenn Sie da, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten feststellen, die nicht so sind, wie es normalerweise ist, wenn Sie jetzt irgendwie ein Rad kaufen und das verhält sich seltsam beim Akku, dann würde ich das überprüfen lassen. Das kann sich unterschiedlich äußern. Ich verstehe, dass diese Meldungen über brennende Akkus sind beängstigend. Es geht vielen Leuten
so. In Hannover 6 Busse?
Ja, das waren natürlich keine Bikes, aber ja, das ist natürlich auch eine Art von Großakku. Und deshalb, wenn man sich da unsicher ist, lieber mal vom Fachpersonal überprüfen lassen.
Also ich hatte jetzt, das letzte war die E-Bike-Aufladung in einem Wohnhaus. Und da bin ich eben auch sehr ängstlich, wenn man kontrolliert, weiß man ja nicht, wer alles E-Bikes hat im Keller in einem Mietshaus mit mehreren Parteien, was da so alles an den Ladesäulen dann so hängt nachts, ne?
Ja, na klar. Also verstehe ich, wenn das halt bei einem Mietshaus gestattet ist, dann kann man natürlich da erstmal nichts machen. Also wenn das halt irgendwie erlaubt ist, dass ich mein Rad im Keller lade, dann ist es so.
Da kann der Vermieter auch Nein sagen, weil wir haben keine Feuerlöscher und auch in alten Häusern keine Vorrichtungen. Brandmelder sind auch nicht zwingend notwendig in den Treppenhäusern und im Keller.
Ich bin kein Jurist, ich kann Ihnen ja jetzt keine fixe Auskunft geben, ob man das untersagen kann. Wenn man da aber konkrete Bedenken hat, kann man da natürlich irgendwie einfach eine Frage stellen, ob das passt oder
also
nicht.
Meine Kenntnis ist, es muss unter Aufsicht passieren und das kann dann nur in der Wohnung, in der gemieteten Wohnung sein.
Also man muss, es ist nicht vorgeschrieben, dass das unter Aufsicht geladen wird, aber es ist natürlich die sicherere Option, als wenn Sie sagen, keine Ahnung, der Akku ist schon so ein bisschen heiß geworden und er hält nicht mehr lange und dann lade ich das einfach im Keller. Das würde ich dann auch nicht machen. Wenn ich Bedenken habe, dass es alles nur so richtig funktioniert, dann sollte ich da schon irgendwie dabei sein.
Also in dieser Nachrichtenmeldung war dann auch Rauchentwicklung in der Wohnung und dadurch wurde es dann eben bemerkt und dann schmeißt man den ins Treppenhaus oder wo auch immer, vom Balkon, keine Ahnung. Ja, also es ist schon brenzlig für mich. Das ist so eine unsichere Sache, weil mit 400, 500 oder 600 kW war das, glaube ich, ne?
Wattstunden.
Ja, dann hat man ja auch schon eine gewisse Power auch bei einem Fahrrad oder einem E-Roller oder so, ne?
Das auf jeden Fall. Also was man, wenn man da Bedenken hat, auch noch machen kann, es gibt so feuerhemmende oder feuerfeste Ladetaschen und Ladeboxen.
Das wollte ich hören.
Das gibt's. Ladeboxen sind so Metallboxen, die sind relativ teuer, aber kann sich natürlich lohnen. Mhm. Und es gibt auch für weniger Geld so Taschen aus einem feuerhemmenden Material, die einem dann zumindest, falls das Ding wirklich anfangen würde zu qualmen, dann würde man das schon mitbekommen und hätte mehr Zeit zu reagieren, als wenn das einfach so passiert. Geht halt nur bei einem E-Bike, wo man den Akku rausnehmen kann.
Okay, dann werde ich mich nochmal mit dem Vermieter in Verbindung setzen, was der für Regelungen für den Keller, die ja eigentlich ungesichert sind, vorschreibt.
Kann man auf jeden Fall mal nachfragen.
Und hier auf dem Land braucht man halt auch so ein Fortbewegungsmittel bei den schlechten Busverbindungen. In Hannover ist man ja verwöhnt, ne?
Ich kann Ihnen nur sagen, Sie fahren ja, glaube ich, noch nicht E-Bike. Also seit ich ein E-Bike habe, seit 3 Jahren, fahre ich fast nur noch, weil es einfach zu schön ist.
Vielen Dank, Frau Vogt. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal das Wichtigste.
Ja, gut, gerne. Freut mich.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, Steffen Herget von der Computer- und Technikzeitschrift CT, dass Sie heute bei uns waren. Freuen wir uns auf eine schöne, lange Fahrradsaison. Wenn Sie noch E-Bike-Anfänger sind, dann lassen Sie es aber langsam angehen. Man muss sich ein bisschen an die Technik und die neue Geschwindigkeit gewöhnen. Nicht verkehrt ist auch ein Fahrtraining. Das bieten zum Beispiel Fahrradclubs an, die Verkehrswachten oder auch der ADAC. Und man kann es nicht oft genug sagen, gerade als E-Bike-Fahrer sollte man immer einen Helm tragen. Haben Sie viel Spaß unterwegs und kommen Sie gut und sicher an. Das war der Ratgeber mit Julia Vogt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.